Guten Morgen. Ich bin jemand, der gerne Sachen durchdenkt. Und ich habe mir vor 5, 6 Jahren oder so, mal die Frage gestellt, wir haben jetzt gesungen, feiert Jesus und wir sind begeistert von Jesus, wir freuen uns, dass er auch verstanden ist. Aber ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Ostern dieses große Fest, das wir so sehr feiern? Und Karfreitag wirkt, um ehrlich zu sein, für mich dann eben manchmal wie so eine Kleinigkeit, die vorangeht. Und Ostern ist dann das, wo alle feiern. Und ich habe mich gefragt, aber es ist doch so, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und das ist, wo die große Rettung stattgefunden hat, das ist, wo er die Welt gerettet hat. Und dann ist er halt noch auferstanden. Und mein Verständnis war aber, das, wo er gestorben ist, das ist, wo das Entscheidende passiert ist. Das ist, wo er für unsere Schuld bezahlt hat. Und warum ist das dann nicht das große Fest, das wir feiern? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus modernen Filmen und so, wo der Held dann irgendwann die ganze Welt gerettet hat und alle feiern schon und wissen, dass sie gewonnen haben und dann ist aber noch so eine Ungewissheit da, weil der Held irgendwo in einer Rauchwolke verschwunden ist und alle denken, er sei tot und dann kommt er irgendwann doch noch aus dieser Rauchwolke raus und alle freuen sich noch mehr, weil sie nicht nur gerettet sind, sondern weil der Retter auch noch überlebt hat. Und ich habe mich gefragt, ist das mit Jesus wirklich vergleichbar wie das, dass es einfach so ist, dass er schon die ganze Welt gerettet hat und dann können wir uns halt freuen, dass er auch noch mit dabei war. Und versteht mich nicht falsch, ich habe nie gedacht, dass das kein Grund zur Freude wäre. Aber ich habe mich gefragt, sind unsere Prioritäten da wirklich richtig? Und ich weiß nicht, ob du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht hast, vielleicht hat dich das gerade zum Nachdenken gebracht, vielleicht überlegst du auch gerade und denkst, ich hoffe, er versteht noch, was die Bedeutung von Ostern ist. Keine Sorge, da kommen wir gleich hin. Aber ich glaube, das tut einem mal gut, über sowas nachzudenken und sich zu fragen, warum ist die Auferstehung so sehr wichtig? Und ich will mir mit euch gleich angucken, eine Stelle aus dem Korintherbrief. Und was mich an den Korinthern sehr fasziniert ist, dass die, glaube ich, von der gesellschaftlichen Struktur her gar nicht so unähnlich uns gegenüber waren. Weil es war damals so, Korinth wurde 146 vor Christus komplett zerstört und dann wieder aufgebaut. Und das hat dafür gesorgt, dass es in Korinth nicht die üblichen Adelsstrukturen gab, die es sonst in allen großen Städten gab. Das heißt, in allen anderen großen Städten hatte man die Situation, dass man oben an der Spitze irgendwelche reichen, adligen Leute hatte und die waren völlig unantastbar und unerreichbar, weil sie eben diese Position hatten, weil sie das Geld hatten und niemand hatte die Idee, dass er jemals dahin kommen könnte. Aber weil Korinth komplett zerstört und wieder neu aufgebaut wurde, gab es da diese Spitze ganz oben, die festgesetzt war, nicht. Und das hat dafür gesorgt, dass ein sehr großer Individualismus entstanden ist, dass sehr viele Menschen versucht haben, sich in Position zu bringen, um hier oben hinzukommen, dass sie versucht haben, Leute um sich rumzuscharen und von ihren Ideen zu begeistern und dass jeder versucht hat, so die eine richtig tolle Sache zu finden, womit er für Nachfolger sorgen kann. Und ich finde, wenn man das so im Kopf hat, dann versteht man auch, warum das in Korinth durchaus eine schwierige Gemeinde war, die immer wieder mit recht abenteuerlichen Ideen kam, weil da eben genau diese Leute waren, die versucht haben, Menschen von sich zu begeistern, die versucht haben, zu zeigen, wie toll sie sind und die versucht haben, Ruhm und Anerkennung zu gewinnen. Und eine solche Gruppierung hatte dann die Idee, dass Auferstehung nicht so besonders wichtig ist und sie haben sich nicht vorstellen können, dass Menschen irgendwann tatsächlich auferstehen sollten und dann haben sie überlegt, wenn das schon schwer vorstellbar ist, dann müsste eigentlich die Auferstehung von Jesus auch nicht so besonders wichtig sein. Und vielleicht hatten sie sogar ähnliche Gedanken wie die, die ich gerade am Anfang erzählt habe. Das Wichtige ist ja, dass er gestorben ist. Und ob er dann auferstanden ist oder nicht, das ist natürlich schön, wenn wir uns das erzählen können. Aber so ganz wichtig ist das nicht. Und Paulus hat auf diese Gruppe reagiert und ich möchte vorlesen, was er da gesagt hat oder geschrieben hat. Das steht in 1. Korinther 15, Vers 12 bis 20. Also er hat ihnen gerade, um den Kontext noch zu geben, er hat ihnen gerade vorher schon geschrieben, wie viele Menschen bezeugt haben damals, dass Jesus tatsächlich nicht auferstanden ist. Und er hat ihnen gesagt, hey, das ist genau, was wir euch beigebracht haben. Es gibt so, so viele Zeugen und das ist genau, was wir euch gelehrt haben. Und dann macht er jetzt weiter und schreibt ihnen, wenn aber gepredigt wird, dass Christus auf den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, aber auch euer Glaube. Also Paulus sagt, gibt ja schon mal die Richtung vor und sagt, ey, wenn ihr wirklich glaubt, es gibt keine Auferstehung, dann ist euer ganzer Glaube nutzlos. Und er hat noch keinen Grund dafür gegeben, aber das ist so der Ausgangspunkt. Und dann schreibt er weiter, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also er geht weiter und sagt, wenn ihr wirklich glaubt, dass es keine Auferstehung gibt, dann glaubt ihr auch, dass wir euch die ganze Zeit Blödsinn erzählt haben und angelogen haben. Also was Paulus hier macht, ist, er macht den gemütlichen Mittelweg sozusagen kaputt. Also weil darauf werde ich später noch genauer eingehen. Aber wir Menschen haben immer eine Tendenz dazu, so einen gemütlichen Mittelweg zu suchen. Also wo wir sagen, okay, das und das und das, das kann ich ganz gut glauben. Damit tue ich mich schwer, also versuche ich das so an den Rand zu drücken. Und dann hatten die Korinther so die Vorstellung, ja, ich bin ja Christ, ich finde Jesus toll, aber Auferstehung nicht so wichtig. Und Paulus sagt ihnen letztendlich, hey, funktioniert nicht. Entweder Christ sein mit allem drum und dran, oder wenn ihr das nicht könnt, dann ist alles komplett sinnlos und dann müsst ihr auch sagen, hey Paulus, was du uns erzählt hast, ist komplett falsch und wir können nichts damit anfangen. Also versteht ihr, er macht diese gemütliche Mitte kaputt, wo man sich so ein bisschen was nimmt, was einem gerade passt und den Rest weglädt. Und er sagt, hey, entweder ganz oder gar nicht, aber Mitte, auch wenn es angenehm ist, gibt es leider nicht. Und dann schreibt er weiter, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Also er sagt zum Schluss, ja, er ist auferweckt. Aber die Sache ist, ich glaube, die Korinther hatten zwei große Probleme. Und das erste ist, sie haben offensichtlich die Bedeutung der Auferstehung nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum das wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch kurz gemerkt habt, dass in Vers 17 was sehr Interessantes steht. Da schreibt er, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und das kann auf den ersten Moment erstmal komisch wirken, weil wir haben doch gelernt, dass Jesus gestorben ist, damit wir von unseren Sünden befreit sind. Wie kann Paulus jetzt sagen, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden drin? Und dazu schreibt Paulus im Römerbrief eine Antwort, Römer 4, Vers 25, sagt er, Jesus ist gestorben, um uns von den Sünden zu befreien und auferstanden, um unsere Rechtfertigung zu bewirken. Und Rechtfertigung bedeutet letztendlich dieser Prozess, dass wir gerecht gemacht werden vor Gott, dass Gott uns als perfekt ansieht, dass er nichts Fehlerhaftes mehr an uns sieht und letztendlich die Basis dafür, dass wir tatsächlich Kind Gottes sein können und absolut zu ihm gehören. Und ich will nicht zu sehr in diese dogmatischen Themen eingehen, aber wenn man es ganz stark verallgemeinern will, kann man es sich so vorstellen, Jesus ist gestorben, damit Gottes Zorn von uns genommen wird, damit wir die Strafe nicht mehr zu fürchten haben. Aber das Problem ist, wenn er nur für uns gestorben ist, dann würden wir einfach dastehen und hätten Gottes Zorn nicht mehr zu befürchten. Aber wenn trotzdem noch fehlerhafte Menschen, die trotzdem nichts haben, wo sie hingehen können, die trotzdem letztendlich keine Hoffnung haben, die halt nur nicht mehr dieses Problem haben, dass Gottes Zorn sie treffen müsste. Also versteht ihr, Jesu Tod ist sehr wichtig, weil er eben diesen Zorn Gottes weggenommen hat von uns, den wir eigentlich verdient hätten. Aber das alleine reicht eben nicht, weil es immer noch, also es nimmt die Strafe weg, aber es gibt uns noch nicht den Segen, den wir brauchen. Und deshalb sagt Paulus, ist diese Auferstehung so wichtig und deshalb sagt er letztendlich auch, dann wärt ihr noch in euren Sünden, weil das einfach bedeuten würde, wenn Jesus nur gestorben wäre, dann hätten wir einmal diese Reinwaschung bekommen, aber hätten danach ein Problem weiterzumachen, weil wir sehr, sehr wahrscheinlich ziemlich schnell wieder schmutzig werden würden und uns dann nichts hilft, weil wir nichts haben, wo wir hingehen können. Und er sagt, die Auferstehung ist so, so wichtig, weil das erst vollendet, was Jesus getan hat, weil das erst vollendet, dass wir wirklich zu Gott gehören können und dass wir wirklich seine Kinder werden können und dass nichts mehr zwischen Gott und uns ist. Und er nicht nur seinen Zorn nicht auf uns schickt, sondern dass er uns tatsächlich liebt und als Kinder annimmt und dass der Weg vollkommen frei ist. Und das erklärt dann, finde ich, auch, warum Paulus so ein riesiges Problem damit hat, dass es da Leute in Korinth gibt, die sagen, Auferstehung ist nicht so wichtig, Auferstehung glauben wir nicht, damit können wir nicht so richtig was anfangen. Und wenn man sich dann weiter anguckt, die Situation von den Jüngern damals, Das war im Prinzip genau das Gleiche, dass man versucht ist zu denken, die hätten so einen einfachen Mittelweg gehabt, so einen Weg, wo sie hätten sagen können, okay, Jesus ist gestorben und er hatte irgendwie angekündigt, dass das passieren würde. Und jetzt ist zwar traurig, aber jetzt machen wir irgendwie weiter und das war eine tolle Zeit, die wir mit Jesus hatten. Wir haben gesehen, wie er ganz viel geheilt hat und wir sind begeistert von dem, was er gemacht hat, aber jetzt ist halt nicht passiert, was wir erwartet haben. Sondern die Jünger waren genauso in eine Situation geführt, wo sie vor alles oder nichts standen. Weil in 5. Mose 21, 23, da steht, dass derjenige, der am Holz hängt, dass der als von Gott verflucht gilt. Und Galater 3, Vers 13 geht auch noch weiter drauf ein. Aber der Punkt, den ich damit sagen will, ist, die Jünger in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing und er nicht irgendwie spektakulär gerettet wurde, sondern gestorben ist, für die war das erstmal ein Zeichen und es war ja letztendlich auch so, dass Jesus von Gott verflucht war und dass Gott sich radikal gegen ihn gewandt hat. Und dann muss man verstehen, und ich finde das veranschaulich auch sehr gut, warum die Jünger so sehr verzweifelt waren. Die sind nicht davon ausgegangen, erstmal grundsätzlich, dass Jesus trotzdem noch gut war und dann einfach nur ein trauriges Ende genommen hat, sondern deren Weltbild ist komplett kollabiert, weil sie dachten, okay, wir dachten die ganze Zeit, Jesus wäre der Messias, wir dachten die ganze Zeit, was er macht, ist gut, aber jetzt hat sich Gott scheinbar radikal gegen ihn gewandt und am Kreuz und dachte, die ganze Strafe soll ihn treffen und scheinbar hatten unsere Gesetzeslehrer recht, scheinbar hatten die ganzen Pharisäer recht und haben gesagt, er ist ein Gotteslästerer und scheinbar war alles, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben, komplett nutzlos und dieser Mann war tatsächlich gegen Gott und Gott hat ihn jetzt bestraft und ihm gegeben, was er verdient hat. Also versteht ihr, für die Jünger gab es auch nicht diesen bequemen Mittelweg, wo sie gesagt haben, ja, was wir gemacht haben, war schon ganz gut, aber jetzt ist er halt gestorben und wir müssen gucken, wie es weitergehen soll, sondern die waren richtig, richtig entmutigt und hatten überhaupt keine Hoffnung, weil ihr ganzer Lebenssinn mit diesem Tod von Jesus auf diese Weise komplett weggeschafft wurde. Und dann versteht man auch diesen Satz in Jesaja 53, Vers 4, der recht bekannt ist, wo steht, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und ich dachte lange, das wird sich nur auf die Pharisäer beziehen und diejenigen, die ihn gekreuzigt haben, aber ich glaube tatsächlich, damit sind alle Menschen damals gemeint, vielleicht bis auf ein paar Frauen, die irgendwo noch Hoffnung gehabt haben. Aber dass wirklich die Erwartung war, Jesus wurde hart von Gott getroffen und bestraft und Gott hat jetzt sich gegen ihn gewandt. Und das führt uns zu einer zweiten großen Bedeutung der Auferstehung. Weil mit der Auferstehung hat Gott sich radikal zu Jesus bekannt und hat gesagt, okay, ihr glaubt, er sei verflucht gewesen, ihr glaubt, er sei bestraft gewesen, aber er gehört zu mir und ich erhebe ihn jetzt auf den Toten und erhöhe ihn über jeden anderen Menschen. Jesus gehört zu mir und ich liebe ihn und er wird von jetzt an ganz oben stehen und von mir gesegnet sein und was er gemacht hat, ist für euch und ist gut für euch und ich liebe euch und er liebt euch. Und es ist wie ein riesiges Bekenntnis von Gott zu Jesus, das sagt, ich weiß, ihr Jünger, ihr seid durch eine schwere Zeit gegangen, aber es war alles gut und alles, was passiert war, war gut und alles, was passiert war, war mein Wille. Und mit der Auferstehung sagt Gott, ja, Jesus gehört zu mir, ja, ihr sollt an ihn glauben, ja, er ist mein Sohn. Und das ist dann auch wieder was, ich finde, wenn man sich das überlegt, dann versteht man diese krassen Emotionen, durch die die Jünger gegangen sein müssen. Dass sie zuerst mit Jesus unterwegs waren und immer mehr begeistert wurden, dachten, ja, Messias, jetzt geht's endlich los. Und dann dieser so, so krasse Niederschlag völlig nach unten. Scheinbar hat sich Gott gegen sie gewandt, Gott gegen Jesus gewandt und völlig am Boden. Also es ging da nicht nur um persönliches Leid, sondern wie gesagt, tatsächlich Weltbild komplett kaputt. Und dann mit der Auferstehung, was erstmal so schwer zu glauben war, aber dann zu verstehen, ja, was wir gemacht haben, war doch komplett richtig. Und Gott hat alle menschlichen Barrieren überwindet und hat dafür gesorgt, dass wir doch auf dem richtigen Weg sind und dass Jesus zu ihm gehört. Und dann versteht man die Freude, die so langsam eingekehrt ist, verbunden mit diesem Ereignis der Auferstehung, das wieder unglaublich schwer zu glauben war. Und ich möchte noch ganz kurz auf einen dritten Grund eingehen, warum die Auferstehung so wichtig ist. Und das ist, dass sie uns letztendlich überhaupt erst zeigt, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, tatsächlich funktioniert hat. Und ich glaube, das Bild, das ich dafür habe, ist vielleicht nicht 100% akkurat, aber es gibt eine gute Vorstellung, weil die Sache ist, Jesus hat etwas für uns bezahlt am Kreuz. Und das Problem ist, wenn er dann einfach gestorben und weg gewesen wäre, hätten wir nie erfahren, ob das, was er bezahlt hat, tatsächlich genug war. Und dadurch, dass auferstanden ist, ist das so, und wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob das Beispiel 100% akkurat ist, aber ich glaube, ihr werdet verstehen, worauf ich hinaus will. Das ist so, als würde man etwas bezahlen und würde Wechselgeld zurückbekommen. Und dadurch, dass ich Wechselgeld zurückbekomme, bedeutet das, das, was ich bezahlt habe, ist auf jeden Fall genug, um den Wert zu begleichen, der beglichen werden muss. Wenn ich was bezahle und, ich sag mal, kommentarlos einfach kein Geld zurückbekomme, dann könnte es sein, dass, was ich bezahlt habe, ganz genau gereicht hat. Aber es könnte auch sein, dass es ein bisschen zu wenig war. Aber wenn was übrig bleibt, sozusagen, das ist das Zeichen, dass das, was bezahlt wurde, auf jeden Fall genug ist. Und das ist, was mit der Auferstehung auch passiert ist, dass Gott gesagt hat, ja, der Preis, der bezahlt wurde, ist absolut ausreichend. Meine Gerechtigkeit ist komplett befriedigt. Alles, was bezahlt werden musste, ist bezahlt. Und jetzt kann Jesus erhöht werden. Also es ist keine Schuld mehr offen. Es ist nichts mehr übrig, was noch bezahlt werden musste, sondern alles ist komplett erledigt. Und das ist, finde ich, ein anderer wunderbarer Aspekt, der uns Hoffnung geben sollte, dass es uns letztendlich eine riesige Sicherheit gibt, dass wir wissen dürfen, ja, es gibt keine Hintertür mehr. Es kann nicht sein, dass wir irgendwann vor Gott stehen und merken, es würde doch nicht ganz alles bezahlt, sondern wir können in gewisser Weise logisch erklären, warum wir davon ausgehen können, dass tatsächlich alles, was wir brauchen, durch Jesus bezahlt wurde und nichts übrig geblieben ist. Und so bei der Predigtvorbereitung hat mich das echt fasziniert, wenn man sich das genauer anguckt, wie viel unglaublich wichtige Bedeutung man in der Auferstehung findet. Und dann kann man, und ich hoffe, ihr seid da mit mir, zu dem Schluss kommen, dass Ostern tatsächlich völlig zu Recht dieses riesige Fest ist, das wir feiern, dass es ein riesiger Anlass zur Freude ist und dass wir völlig zu Recht Lieder wie Feiert Jesus singen, dass wir völlig zu Recht Ostern zu diesem großen Feiertag machen. Auferstehung hat also umfangreiche Bedeutung, und das zu verstehen führt uns dann gleichzeitig zu dem zweiten Problem, das die Korinther hatten. Und das ist, dass sie versucht haben, diesen Mittelweg, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, zu finden. Dass sie versucht haben zu sagen, ja, Christ sein wollen wir schon irgendwie, aber wir versuchen uns einfach das in unseren Glauben einzubauen, was uns passt, und das, was uns schwierig erscheint, wie Auferstehung oder so, was wir sowieso nicht ganz verstehen, das bleibt irgendwie am Rand und brauchen wir nicht so richtig. Und was mich an Jesus fasziniert, ist, dass sein ganzes Leben hindurch hat er immer wieder diesen Mittelweg, der sich eigentlich so sehr anbieten würde, radikal kaputt gemacht. Also sei das, wie er den Pharisäern begegnet ist. Ich glaube, die Pharisäer, die wären richtig, richtig begeistert gewesen von Jesus. Die hätten ihm eine tolle Position gegeben. Das wäre jemand, der das Volk beeindruckt hat. Das wäre jemand, der Menschen zum Tempel geführt hätte. Hätte Jesus sich nur ein bisschen kompromissbereiter ihnen gegenüber gezeigt und hätte Jesus vielleicht davon abgesehen, sich als Sohn Gottes zu bezeichnen, hätte anerkannt, dass die Pharisäer auch tolle Kerle sind. Ich glaube, die wären richtig begeistert von Jesus gewesen. Aber Jesus hat radikal Stellung bezogen und hat ihnen immer wieder Vorwürfe gemacht, hat ihnen gesagt, wo sie Gott falsch verstehen, hat ihnen gesagt, dass sie dringend umkehren müssen, und war überhaupt nicht bereit, diesen Kompromiss einzugehen, sondern hat gesagt, das ist, wofür Gott mich gesandt hat, und das ist, wofür ich einstehe, und ich bin bereit, dafür zu leiden, aber das ist genau der Weg, und hat sie gezwungen, ihn entweder radikal zu mögen oder ihn entweder radikal zu hassen. Also diese Mitte gab es nicht. Und man kann das auf alles Mögliche übertragen. Man kann das übertragen auf seinen Umgang mit den Jüngern, die bestimmt auch so einen Mittelweg sehr gut gefunden hätten, wo sie einfach sagen können, ja, Jesus, wir wollen schon so ein bisschen zu dir gehören, wir finden ganz gut, was du machst, wie du Leute heilst, aber wir wollen uns erstmal so ein bisschen zurücklehnen und einfach angucken, was du so machst, und genießen, bei dir zu sein, aber so ganz unser Leben investieren, lass mal damit noch warten. Und da gibt es auch zahlreiche Stellen, wo Jesus solchen Leuten gesagt hat, hey, entweder du folgst mir ganz nach und bist bereit, alles zu geben, oder ich kann dich nicht gebrauchen. Und er hat wieder diese Mitte kaputt gemacht, und das zieht sich das ganze Leben hindurch, und ich glaube, letztendlich findet das einfach seinen Höhepunkt in der Auferstehung. Und das ist in der Auferstehung sogar so, wenn man nicht mal glaubt, dass es Gott gibt, dass man da letztendlich, wenn man sich genau damit beschäftigt, vor das Problem gestellt ist, dass dieser gemütliche Mittelweg durch Jesus kaputt gemacht wurde. Weil die Sache ist, Jesus ist die Person, historisch gesehen, die mit Abstand am besten bezeugt ist. Also ich sage mal, es gibt keinen ernstzunehmenden Historiker, der sagen würde, Jesus Christus hat es nicht gegeben. Und dann kommt man dahin, dass man sagen muss, okay, auf der einen Seite kann es entweder so sein, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und alles, was wir in der Bibel lesen, stimmt. Und ich verstehe, dass es unglaublich schwer ist, das zu glauben, weil es einfach unsere Vorstellungskraft sprengt, dass da jemand 3 Tage tot war und auferweckt worden sein und plötzlich in einem neuen Körper, der wahrscheinlich der Auferstehungsleib war, also über den menschlichen Körper hinausging, dann rumgelaufen ist, Menschen erschienen. Und also ich verstehe, dass das schwer zu glauben ist. Aber das Problem ist, diese Alternative, die viele Menschen glauben wollen, dass Jesus einfach ein guter Mann war, der vorbildlich gelebt hat, und dass das mit der Auferstehung nicht passiert ist, dass die Jünger sich das irgendwie ausgedacht haben, das funktioniert nicht, sondern die ist auch wieder durch Jesus kaputt gemacht. Weil wenn ich nicht glaube, dass Jesus auferstanden ist, dann bin ich gezwungen zu glauben, dass damals ein Haufen von sehr, sehr entmutigten Männern sich zusammengesetzt hat und dass sie gesagt haben, okay, wir glauben zwar, dass Gott sich gegen uns gewandt hat, wir haben zwar keine Hoffnung mehr und alles spricht gegen uns, aber lass mal irgendeine Geschichte ausdenken, dass Jesus auferstanden ist. Und dann müssen sie es zusammengesetzt haben und müssen sich eine richtig dämliche Geschichte ausgedacht haben. Also, weil manche Details ergeben überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, dass die ersten Zeugen Frauen sind, das haben wir gelesen. Das war in dem damaligen Kontext sowas von unnötig blöd, weil einfach Frauen waren vor Gericht nicht mal als Zeugen anerkannt. Und warum sollte man für eine unglaubliche Geschichte Frauen als erste Zeugen auswählen, denen sowieso niemand glauben würde? Und dann muss man weitergehen und glauben, dass die Jünger sich damals als entmutigte Männer hingesetzt haben und sich diese Geschichte ausgedacht haben und sie dann alle bereit waren, für diese Geschichte, die sie sich gerade ausgedacht haben, zu leiden, zu sterben, andere Menschen dafür zu begeistern. Und dass sie einfach gesagt haben, wir denken uns eine Geschichte aus und jetzt sind wir bereit, unser Leben in diese Geschichte zu investieren. Und das war nicht sehr schön die meiste Zeit, was sie erlebt haben. Und man kann noch weitergehen und genau, also Jesus zwingt einen entweder radikal an die Auferstehung zu glauben und das ist schwer zu glauben, aber diese andere Seite, wenn man sie konsequent durchdenkt, die ist genauso schwer zu glauben, weil man glauben muss, dass die Jünger sich diese komische Geschichte ausgedacht haben und dass damit so, so krass viel passiert ist. Und dann kann man weitergehen und kann sagen, auch das Leben von Jesus selbst, die ganzen Wunder, die er getan hat, Auferstehung und so, wir sagen heute sehr leicht, ja, das war alles Einbildung und so. Aber das ist nicht so einfach, weil wenn es tatsächlich so gewesen wäre, es gab so sehr viele Gegner von Jesus und der einfachste Möglichkeit, sich gegen Jesus zu stellen, wäre gewesen zu sagen, ey, ihr erzählt, Jesus hat Menschen geheilt, wo sind sie denn alle? Also versteht ihr, das wäre die einfachste Möglichkeit für einen Gegner von Jesus gewesen zu sagen, was ihr erzählt, ist Blödsinn. Aber das Problem war, diese Möglichkeit gab es nicht, weil es so sehr viele Zeugen gab. Und einfach jeder wusste, dass was Besonderes an Jesus war. Und gerade wenn man das historisch-wissenschaftlich sieht, dann muss man diese Zeugen irgendwo ernst nehmen. Und das ist letztendlich auch, wie Paulus im Korintherbrief argumentiert. In dem Teil, den ich euch vorgelesen habe, steht, da sagt er hier, es gibt 500 Leute, denen Jesus begegnet ist, die meisten davon leben noch. Geht hin und fragt sie, wenn ihr uns nicht glaubt. Und also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Jesus hat diesen Mittelweg, diese gemütliche Variante, ja, Jesus war gut, aber ist halt nicht auferstanden und ist nicht Gottes Sohn, hat er kaputt gemacht, sondern er zwingt einen, entweder zu sagen, ja, Jesus ist Gottes Sohn, er ist auferstanden und ich glaube alles, oder er zwingt einen zu sagen, ich glaube, dass da damals was richtig Komisches passiert ist. Und letztendlich zwingt einen diese Seite sogar zu sagen, ich glaube, dass Jesus Christus ein richtig, richtig schlechter Mensch war. Weil wenn man sich das überlegt, wenn er nicht Gottes Sohn war, dann kann er auch nicht gut gewesen sein, weil was er dann gemacht hätte, wäre ganz, ganz vielen Menschen zu sagen, hey, gebt euer Leben auf, lasst hinter euch, was ihr habt, folgt mir nach und das alles für eine Lügengeschichte. Und dann ist das kein guter Mensch. Jemand, der Menschen dazu ermutigt, alles aufzugeben, die eigene Familie zu verlassen, nur für eine Geschichte, die er sich ausgedacht hat. Und das begeistert mich so an Jesus, dass er einen dazu zwingt, sich zu entscheiden, immer und immer wieder. Und wir können das heute auf die Auferstehung beziehen, wir können das auf immer, wo du willst, in deinem Leben beziehen. Wo sind Punkte für dich, wo du versuchst, so einen bequemen Mittelweg zu gehen, wo du sagst, ja Jesus, den und den Punkt hier kann ich gut mit dir mitgehen, aber da ist noch was, wo ich mich schwer tue und wo du merkst, das ist was ich lieber an den Rand schiebe und wo ich dann den gemütlichen Weg wähle. Und Ich glaube, jeder weiß, wenn er das hört, genau, was da gemeint ist im eigenen Leben. Ich glaube, du weißt, was gemeint ist in deinem Leben. Und mit dieser Idee, radikal Stellung zu beziehen, will ich nicht sagen, wir sollten uns auf eine Position festlegen und die dann stur halten, egal was wir von anderen Menschen gesagt bekommen. Das ist nicht der richtige Weg. Aber ich möchte dich einfach herausfordern, darüber nachzudenken, ob du nicht hier und da dein eigenes Weltbild oder deinen eigenen Verstand als etwas zu hoch betrachtest und etwas zu sehr darauf vertraust, was du zu wissen glaubst. Oder ob es nicht vielleicht dran ist, darüber nachzudenken, könnte das nicht sowas sein, wo ich versuche, so einen gemütlichen Mittelweg zu gehen, der für mich angenehm ist, aber der ignoriert, wo Gott mich eigentlich herausfordern will. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem Leben, die richtig coolen Geschichten mit Gott, das, was ich heute gerne weitererzähle, das waren alles Momente, wo ich nicht in meiner Komfortzone geblieben bin, wo ich nicht den gemütlichen Weg gewählt habe, sondern wo ich mich von Gott herausfordern lassen habe. Sei das auf einer Straße, wo ich einem Obdachlosen begegnet bin und er mir erzählt hat, wie schlecht sein Leben war und ich nicht wusste, was ich antworten soll. Und er hat mir sogar gesagt, dass Gott für ihn wie ein Teufel ist. Und ich habe schon überlegt, ich weiß eh nicht, was ich sagen soll und wollte aufstehen. Und dann hatte ich den Eindruck, Gott hat mir gesagt, hey, bleib einfach da und fang an, mit ihm zu reden. Und ich habe den ganzen Tag mit ihm verbracht und am Ende hat er über das ganze Gesicht gestrahlt und hat gesagt, dass er endlich verstanden hat, dass Gott ihn liebt. Und solche Geschichten erlebt man, um ehrlich zu sein, nicht, wenn man einfach in der eigenen Komfortzone bleibt und sich nicht von Gott herausfordern lässt. Wir feiern heute Ostern und ich hoffe, wir haben alle im ersten Teil der Predigt verstanden, dass Ostern ein riesiger Grund zur Freude ist und dass es tatsächlich der Punkt ist, der dafür sorgt, dass wir komplett als Kinder Gottes leben können, dass wir gerettet sind, dass wir verstehen können, dass die Schuld komplett bezahlt ist und dass alles gut für uns ist und es sollte ein Grund zum Feiern sein. Und ich denke, wir können das in diesem Gottesdienst noch leben. Aber ich möchte dich auch herausfordern, darüber nachzudenken, ob du wirklich Jesus ernst nimmst, als den, der er behauptet zu sein, als der, der er ist. Und ob es nicht den einen oder anderen Punkt gibt, wo er dich herausfordern will und du dich darauf einlassen solltest und dann merken darfst, wie auch das segnen will. Und möchte dich dazu einladen, diese Freude, die Ostern bringen sollte, dafür zu nutzen, dich für Gott zu öffnen und zu sagen, ja Gott, ich will mich nicht nur über dich freuen, sondern ich will mit meiner Lebenshaltung auch zeigen, dass ich wirklich mit dir lebe und ich will bereit sein, mich von dir herauszufordern, hier und da diese gemütliche Mitte zu verlassen, sondern auch auf unangenehme Weise mit dir zu leben. Und dafür möchte ich zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du dich für uns hingegeben hast, aber dass du dann auch auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast und dass wir jetzt voller Hoffnung leben können und wissen können, dass du absolut alles, was wir brauchen und noch viel mehr getan hast für uns und dass wir uns keine Sorgen machen müssen, keiner weiß euch. Möchte ich aber auch bitten, dass du uns weiter herausforderst, dass du uns zeigst, wo du in unserem Leben wirken und uns verändern willst und dass du uns bereit machst, da auf dich zu hören und das von dir auch anzunehmen und uns von dir aus unserer Komfortzone hinausführen zu lassen. Und dank dir, dass du liebend bist, dank dir, dass du auch mit uns Erbarmen hast, wenn wir irgendwo doch wieder zu gemütlich sind, aber dass es mit dir einfach immer spannend bleibt und dass wir auch vertrauen dürfen, dass du immer dabei bist und uns liebst. Amen.